Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Ja, da gibt es unglaublich starke Asymmetrien. Also de facto klammern wir uns und halten wir uns immer noch an das Asylrecht und auch das internationale Flüchtlingsrecht und haben uns darauf verpflichtet. Praktisch tun wir alles, um diese Verpflichtung nicht einlösen zu müssen.
Herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke, der Debatte von RBB Kultur, in der immer zwei Gäste mit mir, Natascha Freundl oder meiner Kollegin Carla Spangenberg, über wichtige Themen der Zeit sprechen. Immer ist relativ, denn es kann passieren, so wie gestern Abend, dass Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen kurzfristig absagen müssen. Das ist nun zum ersten Mal geschehen. Die italienische Philosophin Donatella di Cesare ist leider erkrankt und so können wir heute nicht mit ihr über ihr neues Buch Philosophie der Migration sprechen, aber Steffen Mau ist hier. Der Berliner Soziologe hat ein Buch über die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert geschrieben. Und es wäre ganz sicher ein fruchtbarer Austausch gewesen in der geplanten Besetzung, aber das Thema Grenzregime heute, Flüchtlingspolitik, Nationalstaaten, das ist so wichtig, dass ich die Debatte nicht absagen wollte. Also herzlich willkommen, Steffen Mau hier im RBB-Studio. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auf Frau Freundl.
Wir sprechen heute über die Grenzen, die realen Grenzen und die Grenzregime, die Grenzpolitiken in der Globalisierung. Wir werden sicherlich über die Auswirkungen von Corona, Steffen Mau, noch zu sprechen kommen. Aber zunächst möchte ich Sie fragen, wie Sie eigentlich zum Thema der Grenzen gekommen sind. Sie haben ja schon Bücher über das metrische Wir geschrieben, über die Datensammlungen unseres sozialen Lebens. Sie haben über das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft geschrieben und konnten dabei aus Ihren eigenen Erfahrungen schöpfen. Sie sind 1968 in Rostock geboren. Was hat Sie jetzt zu diesem Buch über die Grenzen gebracht?
Ja, das ist eigentlich schon ein längeres Forschungsinteresse, das ich habe. Ich habe auch mich schon viele Jahre in Projekten mit Grenzen beschäftigt. Und da war immer so die Hauptfrage, der Hauptaufhänger, ja, wie hängen eigentlich Globalisierung und Grenzen zusammen? Wir kommen ja aus einer Welt relativ geschlossener Nationalstaaten, die nennen wir manchmal die Container-Nationalstaaten, weil sie eben wie so ein Container eine äußere Hülle haben, das ist die Grenze und im Inneren kann man sich relativ frei bewegen und miteinander vermengen, aber die Grenze selbst, die vollbringt eine Ordnungsleistung und trennt das Innen und Außen. Unter Bedingung der Globalisierung habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit diesem Containermodell, wenn es ein Mehr an Grenzüberschreitung gibt, mehr Transaktionen, mehr Warenaustausch, mehr auch kulturelle Güter, die über Grenzen hinweg zirkulieren, aber auch natürlich Kapital und Menschen letzten Endes. Und das war so ein Interesse. Als Soziologe fragt man sich natürlich immer, wie kommt eigentlich Gesellschaft und Gemeinschaft zustande? Wie funktioniert das? Und welche Rolle spielen Grenzen dabei? Und das habe ich jetzt versucht, im Prinzip in einem Buch in etwas komprimierter Form mal darzustellen, vor allen Dingen mit Blick darauf, was sich eigentlich an der Grenzkontrolle, an der Organisation unserer Grenzen verändert.
Apropos Grenzkontrolle, ich würde gerne frische Erfahrungen mit Ihnen teilen. Ich hatte nämlich das Glück, gerade in einem Zeitfenster der Offenheit Israel und meine Freundin Israel zu besuchen für 10 Tage. Und da habe ich zum ersten Mal meinen Pass in eine Kontrollmaschine gesteckt. Dann musste man in eine Kamera blicken, die Maske abnehmen und schwupps öffneten sich die Glastüren und man war drin. Das war eine Erfahrung sowohl am Flughafen in Israel bei der Einreise als auch dann zurück jetzt am Flughafen BER in Deutschland. Das ist doch eigentlich eine gute Entwicklung, oder Herr Mau?
Ja, das ist im Prinzip die Möglichkeit des leichten, komfortablen, ungestörten Grenzübertritts. Und Sie sind dann auf der Seite der vertrauenswürdigen Reisenden, der willkommenen Reisenden. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, die man an ganz vielen Orten finden kann. Israel ist kein Einzelfall, sondern über 40 Staaten haben sogenannte automatisierte Grenzsysteme jetzt schon eingekauft oder auch schon installiert, wo ja eben sehr effizient und auch sehr gestützt durch große Datenmengen unterschieden werden soll zwischen Willkommenen und Unwillkommenen. Ich spreche von der Grenze als Sortiermaschine Und wenn sich sozusagen die Grenze mit neuer Form von Digitalisierung verbindet, dann ist das natürlich sehr durchgreifend, aber auch anders zu gestalten. Sie brauchen dann keine Grenzbeamten mehr, die irgendwo sitzen und ihren Pass kontrollieren, sondern das läuft automatisiert. Da werden biometrische Daten genutzt. Da werden letztendlich die Informationen, die man dann über ihren Körper erhalten kann, mit schon vorgespeicherten Informationen verbunden. Und dann öffnet sich die Schleuse oder sie bleibt geschlossen.
Und sollte uns aber diese Datensammlung über unseren Körper beispielsweise, sollte uns das besorgen?
Ja, es gibt sozusagen immer zwei Perspektiven darauf. Das eine ist sozusagen die Perspektive der Steigerung des Sicherheitsgefühls für alle Reisenden, aber auch für die Zielstaaten oder für die Sicherheitsbehörden selbst, wo man sagen kann, je mehr Informationen man über alles Mögliche hat, desto besser ist es, desto genauer lässt sich letzten Endes auch klassifizieren, wer risikoreich ist und wer risikoarm ist als Reisender. Und zugleich gibt es natürlich immer sozusagen auch einen Hunger auf immer mehr Daten. Also es ist eigentlich ein Prozess, der fast kein Ende hat. Also man könnte ja aus der Sicht der Sicherheitsbehörden letzten Endes alle Informationen gebrauchen, um diese Unterscheidung herzustellen. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist es natürlich ein sehr umfassender Überwachungsapparat, also technologisch gestützt, eben auch datengestützt, der dann auch dazu dienen kann, letzten Endes hart zu diskriminieren, diese Unterscheidung auf eine Art und Weise durchzuführen, dass es auch für Individuen keine Möglichkeiten des Entkommens mehr gibt. Also viele der Grenzsysteme, die wir bislang haben, sind ja unvollkommen und unvollständig in gewisser Weise. Grenzen können um- oder unterlaufen werden. Sie können auch manipuliert werden. Es gibt eben auch Akteure der Grenze, also wirklich Leute, die eine hohe Kreativität besitzen, um das, was sozusagen an Grenzstruktur da ist, in gewisser Weise in Frage zu stellen. Viele Migrationsbewegungen machen das ja auch. Und wenn Sie jetzt eine digitalisierte Grenze haben oder eine Smart Border, wie man das häufig nennt, dann ist das deutlich weniger möglich. Dann findet letzten Endes etwas statt, was auch in anderen Lebensbereichen um sich greift, nämlich algorithmische Klassifizierung. Also dass das automatisierte Prozesse sind, die quasi wie eine Naturgewalt über sie treten, die man gar nicht mehr auch demokratisch beeinflussen kann und wo man auch gar nicht mehr genau weiß, welche Daten dahinter stehen, wie die eigentlich weiterverarbeitet sind. Es ist ja letzten Endes so, dass wir jetzt nicht nur über demokratische Staaten sprechen, sondern eben auch viele autoritäre oder nicht demokratische Staaten diese Systeme nutzen. Und wenn ihr Fingerabdruck oder ihre Iris oder ihre Gesichtsmerkmale eingescannt sind und dann dort auf den Servern verbleiben, dann wissen sie nicht genau, was damit eigentlich gemacht wird.
Und zugleich habe ich ja gesagt, es war ein Glück, reisen zu können, Freunde besuchen zu können. Und dieses Glück hat natürlich die Kehrseite, dass das Land Israel 2 Jahre dicht war für Touristen und ja auch jetzt direkt wieder dicht gemacht hat aus Angst vor neuen Virusmutationen. Und wir haben ja erlebt in der Corona-Pandemie und erleben es weiterhin, dass ja zum Beispiel auch Bundeslandgrenzen plötzlich wieder ganz aktuell waren, dass man nicht seine Freunde und oder sein Ferienhaus in einem anderen Bundesland besuchen konnte. Hat uns die Corona-Pandemie insofern gezeigt, dass Grenzen wieder da sind, dass sie auch ganz spontan von staatlicher Hand aus wieder hochgezogen werden können?
Ja, es ist häufig so gewesen, dass wir die Globalisierung eigentlich als eine Art von Kontrollverlust interpretiert haben. Also gab eine große, auch wissenschaftliche Debatte darüber, dass die Staaten eigentlich ohnmächtig sind gegenüber den starken Kräften und auch den Strömen der Globalisierung. Also sind gar nicht mehr in der Lage, effektiv ihre Grenzen zu kontrollieren. Sie müssten sich eigentlich dem Druck der Globalisierung beugen. Und wenn man jetzt die Corona-Krise anschaut, dann könnte man schon sagen, die Staaten waren sehr, sehr handlungsfähig. Also fast alle UN-Staaten, also über 190 Staaten, haben letzten Endes grenzbezogene Maßnahmen ergriffen, um die Eindämmung des Virus durchzusetzen. Ob das jetzt Einstellung des Flugverkehrs war, Gesundheitstests an der Grenze oder selbst neue subnationale Grenzziehung, also auf der Ebene von Bundesländern oder Bundesstaaten. Das sind alles Dinge, die gemacht worden sind. Und man hat eben auch sehr effektiv den grenzüberschreitenden Verkehr eingedämmt, um 80-90% weniger internationale, globale Mobilität hatten wir. Also es gibt offensichtlich eine Handlungsfähigkeit. Wenn der Staat will, ist er in der Lage, Grenzen sehr effektiv auch zu verschließen und zu versiegeln. Was für uns neu ist, ist eigentlich, dass es Grenzen zwischen einzelnen Regionen oder Bundesländern gegeben hat, auch Formen der Grenzkontrolle zu Mecklenburg zum Beispiel. Da ist das gemacht worden. Ich bin in der Zeit auch mal von Berlin nach Rostock gefahren, weil ich betagte Eltern habe. Und wenn sie dann wirklich eine Stunde auf der Autobahn fahren können, ohne ein einziges anderes Auto zu sehen, dann sehen sie einfach, wie durchgreifend auch solche neuen Formen von Regulierung sind. Und das haben wir eigentlich in allen westlichen Staaten niemals gehabt, dass wir sozusagen Binnengrenzen haben. In China ist das üblich, aber in westlichen Staaten hat man immer gesagt, sozusagen die Binnenmobilität, die ist vollständig offen und unkontrolliert. Und legitimerweise darf der Staat erst an der Grenze kontrollieren. Und das hat sich damit ein Stück weit aufgehoben.
Ich fühle mich jetzt an Grenzkontrollen, ob nun Binnengrenzen, haben wir ja zum Glück jetzt nicht mehr aktuell, oder auch Außengrenzen, schon auch immer sehr stark an die Zeit des Ostblocks erinnert. Ich bin mit meiner Familie als Kind regelmäßig von der DDR aus in die Sowjetunion gereist. Da gab es dann auch verschiedene sehr harte Grenzkontrollen. Und für mich waren diese Grenzen eigentlich nie weg. Ich frage mich, woher Sie Ihre These nehmen, dass die Grenze im 21. Jahrhundert eine ganz neue Definition erfahren hat.
Sie waren auch nie weg. Ich würde auch sagen, das ist in gewisser Weise eine optische Täuschung gewesen, unserer europäischen Öffentlichkeit, wenn sich Politiker reden der 90er und auch der Nullerjahre anhören, dann wird immer von einem mobilitätsoffenen Europa gesprochen. Dann wird der Fall der Berliner Mauer gefeiert und als das Ende eines Zeitalters interpretiert, wo Mauern eben eine große Rolle gespielt haben und die Welt doch sehr stark strukturiert haben und wo wir jetzt in ein Zeitalter der relativ hohen Bewegungsfreiheit kommen, wo Offenheit eigentlich das Signum unserer Gegenwart sein sollte. Und meine sozusagen Urerfahrung, auch biografische Erfahrung, die hat natürlich auch immer einen starken Grenzbezug. Die DDR war eben eine ummauerte Gesellschaft, jedenfalls in Richtung Westen. Aber auch in die anderen sozusagen Bruderstaaten konnte man nicht so einfach reisen. Das war sehr voraussetzungsreich, was für die DDR vielleicht typisch ist. Und da gleicht sie möglicherweise Nordkorea. War, dass die Grenze eine Einschlussgrenze war. Ne? Die richtete sich relativ stark nach innen und diente eigentlich der Kasernierung der eigenen Bevölkerung. Viele andere Grenzen, die haben eine Wirkung nach außen. Also die richten sich gegen unwillkommene oder irreguläre Migration, gegen terroristische Bedrohungen oder auch gegen Schmugglertum, grenzüberschreitende Kriminalität. Das sind so die typischen Dinge, auf die sich heute starke Grenzen oder ausgehärtete Grenzen beziehen. Ganz wenig Grenzen sind im Prinzip Einschlussgrenzen dieser Art, wie sie die DDR hatte. Und die DDR hat ja damit auch viel Politik gemacht. Also da gab es viele einzelne, auch unterschiedliche Phasen in der Art und Weise. Also die Transitabkommen mit der Bundesrepublik sind dann eingeführt worden. Es gab sozusagen das Freikaufen von Personen aus Gefängnissen, von politischen Gefangenen. Also da gab es auch schon Formen sozusagen der Interaktion über diese Grenze hinweg, über die wir heute häufig die Nase rümpfen. Aber die gar nicht so untypisch ist, die findet man auch an anderen Formen. Also vielleicht erinnere ich nochmal daran, es gab auch in den 80er Jahren in Sri Lanka einen Bürgerkrieg, da sind viele Tamilen geflüchtet und die hat die DDR zum Beispiel nach Schönefeld geflogen, aber nicht sozusagen, um sie dann in der DDR zu verteilen, sondern sie hat sie dann an die Grenze zum Westen gebracht, damit die Leute dort Asyl beantragen. Und da haben sich natürlich westdeutsche Politiker sehr stark darüber erregt. Und das erinnert heute in gewisser Weise schon an das Vorgehen von Lukaschenko an der polnisch-belarussischen Grenze, wo es sozusagen auch Formen der Provokation und auch der Irritation von Grenzpolitik dadurch gibt, dass man in gewisser Weise eine Art von Mitwirkung an Formen auch der Grenzschließung einfach aussetzt und eigentlich die Spielregeln völlig verdreht. Und das ist ja eine Situation, die wir jetzt im Moment haben und die uns auch in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt haben. Also so wie leicht Europa in seinem Selbstverständnis, in seinen Grundwerten eigentlich auch zu irritieren und zu erschüttern ist, angesichts von einigen tausend Menschen, die von einem diktatorischen Regime dann an die Außengrenze der Europäischen Union gebracht werden.
Ich spreche heute mit Steffen Mau, Berliner Soziologe, über Grenzen in Zeiten der Globalisierung, über Flüchtlingsbewegungen, über die Rolle von Nationalstaaten als Container. Leider können wir nicht mit Donatella Di Cesare sprechen, die auch eingeladen war und die ein Buch geschrieben hat über die Philosophie der Migration. Steffen Mau, Thema Belarus. Es ist ja in diesem Zusammenhang immer wieder von hybrider Kriegsführung die Rede. Also dass beispielsweise der selbsternannte Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenka, die EU unter Druck setzt und Polen ja gewissermaßen abwehrend reagieren muss. Ob es das wirklich muss, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber bleiben wir mal bei dem Begriff hybride Kriegsführung. Ist der zielführend?
Ja, ich finde diesen Begriff nicht besonders aufschließend, was diese Entwicklung angeht. Was würde man vielleicht damit charakterisieren? Also hybride Kriegsführung, die Gegner haben eigentlich keinen erklärten Krieg. Also es passiert etwas, aber es ist nicht klar, dass man sich tatsächlich in dieser Art von kriegerischen Konfrontation befindet. Und das zweite Merkmal wäre vermutlich, dass die Mittel sehr unbestimmt sind, die man nutzt in diesem Krieg. Also es stehen sich jetzt keine Armeen gegenüber. Es gibt auch nicht nur eine Propagandaschlacht, sondern es sind neue und diffuse Mittel, die da genutzt werden. Und das sind jetzt in diesem Falle Geflüchtete oder Migrantinnen. Ich finde, glaube ich, mit dieser Kriegsmetapher vernebelt man eine ganze Menge von dem, was da tatsächlich stattfindet. Also man muss wahrscheinlich die geopolitische Frage, die Auseinandersetzung mit Lukaschenko und in gewisser Weise auch mit Russland abtrennen von der Frage der Menschen, die sich an dieser Grenze befinden, für die wir letzten Endes auch eine humanitäre Verantwortung haben, auch vor dem Hintergrund unseres Asylrechts, auch vor dem Hintergrund internationaler Verpflichtungen und auch der Grundwerte, auf die wir uns beziehen. Und wenn wir das beides miteinander vermengen, wenn wir sozusagen die Frage der Behandlung und auch der Zusicherung von bestimmten Schutzrechten diesen Menschen gegenüber zu eng verknüpfen mit sozusagen einer Auseinandersetzung mit einem Diktator, einer autoritären Figur in unserer regionalen Nachbarschaft. Ich glaube, dann sind wir relativ leicht kompromittierbar mit allem, was wir tun. Und dann bringen wir uns selbst auch in eine moralische Zwangslage, die letzten Endes heißt, wir müssen an unseren Grenzen auf illiberale Weise agieren, auch zum Teil auf brutale Weise. Es sind ja auch viele Menschen zu Tode gekommen, haben gesundheitliche Schäden davongetragen, müssen auch um ihr Leib und Leben fürchten, um dann auf diese Art von Kriegsbedrohung oder kriegerischer Bedrohung, wenn man das in diesen Metaphern fasst, zu reagieren. Und ich glaube, wenn man sozusagen in diese Art von Diskurs einsteigt, dann ist man eigentlich gewillt, immer stärkere Mittel der Gegenwehr eigentlich einzusetzen und auch diese eskalatorische Logik des Kriegerischen mitzubedienen. Und deswegen wäre ich da vorsichtig beim Gebrauch solcher Vokabeln.
Ich bin da ganz bei Ihnen, Steffen Mau, dass die Rede von hybrider Kriegsführung sozusagen eine rhetorische Aufrüstung ist, die manches vernebelt. Aber das, was da vernebelt wird, auch an Seiten von illiberalen Praktiken, die auch unabhängig von Maßnahmen von Seiten etwa Belarus oder der Türkei stattfinden, an den EU-Außengrenzen, da würde ich gerne noch mal genauer hinschauen. Denn es finden ja ständig diese sogenannten Pushbacks statt, beispielsweise von griechischen Grenzpolizisten, die Menschen zurücktreiben in die Türkei. Wir haben es mit Verträgen mit einem Land wie Libyen zu tun, wo Menschen massenhaft in KZ-ähnlichen Lagern sich befinden. Wie kann die Europäische Union das rechtfertigen?
Ja, wir befinden uns in einer Paradoxie. Also wir haben einerseits sozusagen die verfassungsmäßig garantierten auch Schutzrechte für Geflüchtete, für Asylbewerber. Und wir haben zugleich sozusagen eine Festschreibung dieser Rechte auf Grundlage des Territorialprinzips. Also diese Rechte können nur eingeklagt, eingefordert werden, wenn die Menschen eine Grenze erreichen, wenn sie einen Fuß auf das Territorium setzen.
Sie werden aber oft daran gehindert.
Ja, und was man möchte, ist eigentlich nicht möglichst weite Tore, um diesen Menschen sozusagen Schutz anzubieten, sondern man möchte möglichst wenig von diesen Personen bekommen. Und um das überhaupt zu erreichen, werden jetzt unterschiedliche Mittel und auch Methoden in Anwendung gebracht. Und eine der Formen ist sozusagen Kooperation mit Drittstaaten um so etwas wie ein Cordon sanitaire, eine Art von Schutzgürtel um das europäische Territorium herum zu etablieren und aufzubauen. Das heißt, wenn man mit diesen Drittstaaten, mit Anrainerstaaten, auch mit Staaten, die relativ weit weg sind, in der Subsahara zum Beispiel, intensiv kooperiert, dann kann man im Prinzip alle regulären Routen schließen. Es ist letzten Endes so, als wenn Sie sagen, Sie sind ein Staat und sind eine Insel und man könne nur dann über den Landweg kommen, um dann Asyl einzuklagen. Zugleich nimmt man auch alle Transportunternehmen, vor allen Dingen Fluggesellschaften, in Haftung. Also die können auch nur Personen mit einem regulären Aufenthaltstitel oder mit einem Visum befördern. Und das heißt, wenn man eigentlich alle regulären Wege verschließt und auch durch die Kooperation eben zum Teil mit autoritären und auch sehr gewaltvollen Regimes, dann verlagert man die Grenzkontrolle. Wir sprechen von der Exterritorialisierung von Grenzkontrolle weg vom eigentlichen Staatsgebiet und schafft sich natürlich erweiterte Möglichkeiten, dann auch auf diese Fluchtrouten, auf diese Fluchtbewegungen einzuwirken. Das heißt, wo wir eine bestimmte Liberalität an unseren Außengrenzen gegenüber den kommenden Menschen, ankommenden Menschen garantieren müssen, da versuchen wir im Prinzip die Grenzkontrolle so weit zu verlagern, weil wir an anderen Orten sehr illiberal, also mit völlig anderen Mitteln agieren können. Und das machen natürlich diese Länder, die da in gewisser Weise Komplizen unseres Migrations- und Grenzregimes werden, die wir einbinden, die wir mit Geld unterstützen, mit Infrastruktur, zum Teil auch mit Ausbildungsangeboten, die da gemacht werden, aber auch zum Beispiel mit digitaler Infrastruktur, sodass diese Länder letzten Endes im Sinne und im Interesse der europäischen Migration und Grenzpolitik ihre eigenen Politiken als Transitländer oder als Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten grundsätzlich verändern. Also sie werden eigentlich in unser eigenes Migrationsregime eingebaut.
Aber Steffen Mau, die Menschenrechtskonvention ist ja entstanden aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, der Vertreibung, der Vernichtung, massenhafter Vernichtung von Menschen, die staatenlos gemacht wurden. Und heute haben wir wieder eine Situation, dass Menschen völlig entrechtet sind, das Recht haben zu migrieren, auszuwandern, aber nicht das Recht einzuwandern. Wie ist das mit unseren moralischen, ethischen Standards vereinbar?
Ja, da gibt es unglaublich starke Asymmetrien. Also de facto klammern wir uns und halten wir uns immer noch an das Asylrecht und auch das internationale Flüchtlingsrecht und haben uns darauf verpflichtet. Praktisch tun wir alles, um diese Verpflichtung nicht einlösen zu müssen. Also das ist eigentlich eine Verhinderungspolitik, die jetzt gefahren wird. Wir haben dafür keine Lösung. Das ist in einem spezifischen historischen Kontext entstanden mit einer hohen Selbstverpflichtung. Aber in dem Moment, wo die Zahl der Menschen gestiegen ist, wo auch durch Prozesse der Globalisierung andere Mobilitätswege entstanden sind, hat man versucht, mehr und mehr davon Abstand zu nehmen und letzten Endes den langen Arm der Kontrolle auszustrecken, auch sozusagen räumlich und territorial auszustrecken, um zu verhindern, dass überhaupt Menschen diese Ansprüche geltend machen können. Und in dieser Paradoxie leben wir im Moment. Es ist zum Teil eben auch eine zynische Paradoxie, weil einerseits natürlich unser liberales Selbstbild in gewisser Weise gebauchpinselt wird und wir uns da auch ganz gut fühlen, dass solche Dinge in unseren Rechtsbeständen und in unserer Verfassung eben Eingang gefunden haben und da eine große Rolle spielen, aber zugleich wir uns doch mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass wir als Garanten dieser Rechte dann auch einstehen müssen. Aus dieser Situation kommen wir im Moment so leicht nicht raus. Wir befinden uns ja im Kontext Europas. Es gibt nur wenige europäische Länder wie Luxemburg, Deutschland, Portugal, die noch eine sehr progressive Migrationspolitik haben, und selbst bei Deutschland könnte man da Fragezeichen formulieren, aber jetzt im Vergleich zur Aufnahmebereitschaft der anderen europäischen Mitgliedstaaten ergeben sich doch schon fundamentale Unterschiede, und da muss man nicht nur nach Mittel- und Osteuropa schauen, da muss man auch in die skandinavischen Länder schauen. Der Brexit hatte auch sozusagen das Migrationsthema als Kernproblematik, selbst Frankreich. Also überall gibt es doch neue Versuche der sozialen oder nationalgesellschaftlichen Schließung, der Abwehr, des Ressentiments. Und das ist etwas, was sozusagen eine sehr große Spannung einerseits an den Grenzen bringt, weil man eben viele Menschen abweist, weil man legale Pfade gar nicht öffnen möchte und sich deswegen auch solche dramatischen Situationen ergeben, wie wir sie an der Grenze zwischen Polen und Belarus gefunden haben, aber auch zwischen Griechenland und der Türkei oder bei den spanischen Exklaven in Nordafrika. Da sind ja immer wieder solche grenzbezogenen dramatischen Ereignisse aufzufinden und die werden in der Zukunft sich auch noch steigern. Wir haben das jetzt jüngst sogar gehabt, sozusagen auf dem Kanal zwischen Frankreich und Großbritannien, dass viele Menschen ertrunken sind. Also es gibt unglaublich hohe moralische, politische, soziale Kosten dieser starken Abschließung und eine geringe Bereitschaft, letztendlich die Türen zu öffnen und mehr Personen dann auch auf Art und Weisen dann nach Europa kommen zu lassen, die eben nicht damit verbunden sind, dass man sich Schleusern in die Hände werfen muss, die nicht damit verbunden sind, dass man das eigene Leben riskiert, die nicht damit verbunden sind, dass man unglaublich starken Gefahren und möglicherweise auch ja, militärischen Abwehrreaktionen ausgesetzt sind. Und das ist die Situation, diese Paradoxie, in der wir heute leben und für die wir bislang kein Regelwerk gefunden haben, also institutionell rechtlich, aber auch letzten Endes keine politisch-praktische Behandlung in unseren Diskursen, in unseren Arten Politik zu gestalten. Das ist offen und das wird sich über die Zeit aus meiner Sicht noch intensivieren. Das wichtigste Mittel, das wir im Moment nutzen, ist letzten Endes die Rückkehr von Mauern und Zäunen als territoriale Bauten, Infrastrukturen, Barrieren zur Abwehr von Personen, die es dann tatsächlich schaffen, alle Hindernisse zu überwinden und bis an die Grenze zu kommen.
Der Lyriker Robert Frost hat mal gesagt, good fences make good neighbors. Gute Grenzen machen gute Nachbarn. Das ist übrigens ein Zitat, das ich von dem israelischen Schriftsteller Amos Oz gehört habe und gelernt habe. Und auch einmal mehr zeigt, wie sehr auch Linke, insbesondere in Israel, aber beispielsweise dann auch für viele andere Regionen, das Recht auf Verteidigung der eigenen Grenzen betonen. Nun hatten wir für diese Debatte eigentlich ein Gespräch zwischen Ihnen und der italienischen Philosophin Donatella Di Cesare vorgesehen, die in ihrem Buch Philosophie der Migration ein Umdenken fordert, nämlich ein Umdenken insofern, dass man wegkommen soll von der Perspektive vom Nationalstaat mit den Bürgern, mit der nationalen Selbstbestimmung und Selbstverteidigung, sondern den Migranten in den Mittelpunkt des Denkens, der Perspektive zu stellen und vom Migranten aus unsere Konzepte von Nationalstaaten, Grenzen, Zugehörigkeit und Ausschluss in Frage zu stellen. Für wie dringlich halten Sie diesen Vorschlag?
Also ich finde diesen sozusagen normativen Entwurf erstmal unglaublich inspirierend, weil er eigentlich die Perspektive umdreht. Wir haben ja immer eine sehr starke Staats- oder Nationalstaatsfixierung unserer Perspektive und sehen letzten Endes staatliche Souveränität und auch kollektive Selbstbestimmung als die zentralen Bausteine und Paradigmen der Weltordnung. Sie dreht das um und geht im Prinzip auf die Rechte von Migrantinnen und Migranten ein. Dass, wenn man diese Zentralperspektive nimmt, dann stellen sich die Fragen eigentlich ganz anders. Da geht es nicht mehr darum, sozusagen den Nationalstaat wie eine Art von Club zu verstehen, der selber auswählen kann, wer eigentlich diesem Club beitritt und der eigentlich so eine Art von Kooperationsbeziehung zum wechselseitigen Vorteil ist, mit legitimen Formen des Ausschlusses. Wer nicht dabei sein soll, darf auch nicht dabei sein, sondern sie fragt eigentlich nach den Rechten des Individuums gegenüber natürlich den Staaten, die es ja nach wie vor noch gibt, aber auch in globaler, universalistischer Perspektive. Das ist ganz wichtig. Und ich würde ja erstmal sagen, unter den gegenwärtigen Bedingungen sind das natürlich Perspektiven, die schon sehr weit wegführen. Also eine Debatte über offene Grenzen heute im politischen Raum zu führen, ist fast unmöglich. Aber wir brauchen auch diese normativ-politischen Provokationen, um bestimmte Setzungen unseres Denkens überhaupt erstmal erschüttern und irritieren zu lassen.
Das heißt, Sie halten so eine Position faktisch für unrealistisch.
Unter den gegebenen Umständen glaube ich, dass es keine Akteure gibt, die so etwas tragen können und dass es auch keine große Bereitschaft gibt, das internationale Staatensystem in diese Richtung zu entwickeln. Was nicht heißt, dass sozusagen die normativen Argumente, die da bemüht sind, doch auch Durchschlagskraft gewinnen können und in gewisser Weise uns selber auch vor Fragen stellen, für die wir jetzt keine Antworten haben. Es ist ja nicht so, dass wir mit dem existierenden Staatensystem unter Bedingung der Globalisierung die Migrationsproblematik in Anführungszeichen gelöst hätten, sondern da sind ganz viele lose Enden und da sind ganz viele Schwierigkeiten, die da drin stecken, für die wir heute noch überhaupt keine Antworten haben. Und das könnte man jetzt zum Beispiel bei der Klimafrage nochmal ausführen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also was ist sozusagen die wichtige Botschaft, die man aus Ihrem Buch nehmen kann? Das ist eine Infragestellung eigentlich so eines naturalisierenden Konzeptes von Nationalstaatlichkeit. Also wir alle gehen ja in unseren sozialen Wahrnehmungen, in unseren Perspektiven davon aus, dass die Ordnung der Nationalstaaten eigentlich die richtige und gültige ist. Wir werden als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in einem Territorium geboren. Wir leiten daraus bestimmte Rechte ab. Wir leiten daraus auch einen Status in sozusagen einer globalisierten Welt ab. Unter anderem den Status, dass sie ohne Probleme nach Israel reisen können und viele andere Menschen können das nicht machen. Also wenn man sich das wirklich global anschaut, dann könnte man schon sagen, wir leben eigentlich global in einer Art von feudalistischen Ordnung. Also dass eigentlich der Geburtsstand qua Staatsbürgerschaft entscheidend ist über die Rechte, über die Lebenschancen, die wir genießen können. Und der wird letztendlich ja durch eine Art von Lotterie, durch eine Zufälligkeit bestimmt. Manche reden von der Spermienlotterie oder der Geburtslotterie, ob sie in Somalia oder in Afghanistan geboren sind oder in der Schweiz oder in Deutschland oder in Schweden. Das ist ganz entscheidend dafür, welche Rechte und welche Chancen sie in ihrem Leben genießen können. Das heißt, diese Zufälligkeiten bestimmen eigentlich das Wohl und Wehe. Und diese Zufälligkeiten bestimmen auch, ob sie in Kälte und in Zuständen der Angst und Schwanken zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit an einer europäischen Außengrenze verharren oder ob sie ganz komfortabel eine gläserne Schranke überschreiten können, in ein Flugzeug steigen und hinreisen können, wohin sie wollen. Und wenn Sie das global denken, dann sieht man natürlich, dass sich da unglaublich starke Gerechtigkeitsfragen dran knüpfen.
Und wenn das so ist, ist es dann nicht die Aufgabe von Denkerinnen und Denkern, auch Soziologen, unsere Konzepte von Grenzen, Nationalstaaten, Zugehörigkeit in Frage zu stellen?
Ja, natürlich müssen wir immer diese Fragen auch mitführen und mitdenken. Ich denke, der Philosophin ist noch stärker prädestiniert, auch normative Fragen zu stellen und auch eine Perspektive hineinzubringen als ein Soziologe, der vielleicht stärker empirisch, analytisch vorgeht. Was ich in meinem Buch finde und wofür man eben auch gute empirische Belege finden kann, ist, dass unter Bedingung der Globalisierung sich eigentlich diese Mechanismen von Mobilitätsermöglichung und Mobilitätsausschluss, von Inklusion und Exklusion nochmal verstärken. Haben. Ich spreche von einer Polarisierung der globalen Mobilitätshierarchie mit einigen, vor allen Dingen OECD-Staaten, also westlichen Demokratien, die da an der Spitze stehen und die im Zuge der Globalisierung gewonnen haben. Für Menschen wie uns ist es tatsächlich leichter geworden, Grenzen zu übersteigen, uns letzten Endes von den Begrenztheiten des Ortes, an dem wir geboren sind oder an dem wir leben, zu lösen und zwar anders niederzulassen, ist viel, viel einfacher geworden. Und dann gibt es 70 oder 80% der Weltbevölkerung, für die das Gegenteilige zutrifft. Für die Globalisierung eben nicht Entgrenzung bedeutet, Grenzporosität, mehr Möglichkeiten der Grenzüberschreitung, sondern eine Ortsfixierung, nationalstaatlichen Einschluss, sozusagen die Unmöglichkeit, überhaupt das eigene Territorium zu verlassen. Und das hat eben auch was mit dieser globalisierten Grenzpolitik zu tun, also mit der Verlagerung von Grenzkontrolle in Transit- und Herkunftsländer im Interesse sozusagen hauptsächlich westlicher Staaten. Und überall, wo das stattfindet, wird es für Menschen auch in lokalen Kontexten, in vielen afrikanischen Ländern oder im Nahen Osten, viel, viel schwieriger, überhaupt mobil zu sein. Was das bedeutet, ist letzten Endes, dass Globalisierung Mobilität und Immobilität gleichzeitig verursacht. Also eine Steigerung von Mobilitätsmöglichkeiten und eine Reduktion von Mobilitätsmöglichkeiten gleichermaßen. Und wir dann eben so etwas haben wie einen globalen Adel, der Mobilitätsprivilegierten, die qua Geburt, qua Staatsbürgerschaft, qua Pass letzten Endes sich frei bewegen können, und eine große andere Gruppe, zum Beispiel die, wenn man sich jetzt so einen Indikator wie das visumfreie Reisen anschaut, dann sieht man eben, dass das für die afrikanischen Länder seit den 60er, 70er Jahren deutlich nach unten gegangen ist. Also die konnten in den 60er Jahren in deutlich mehr Länder visumfrei reisen, als sie das heute können. Und das ist eben sehr interessant, und zugleich eben diese Wiederkehr und auch das Erstarken von Mauerbauten an der Grenze, die letzten Endes ja so etwas sein sollen wie physische Barrieren, wo Menschen an der Mobilität gehindert werden sollen. Und die meisten dieser Mauergrenzen, Nordkorea jetzt mal ausgenommen, sind keine Verschlussgrenzen oder Abschottungsgrenzen, sondern es sind Filtergrenzen. Da geht es wiederum darum, die Guten und die Willkommenen sollen durch, und gut auch wiederum in Anführungszeichen, und die Nicht-Willkommenen sollen eben sehr drastisch abgewehrt werden. Die meisten dieser sogenannten Mauergrenzen, die werden täglich von Zehntausenden zum Teil Hunderttausenden Menschen passiert. Das sind nicht vollständig abgeschlossene Grenzen, aber es passieren eben nur diejenigen, die in gewisser Weise als nützlich und risikoarm klassifiziert werden, und die anderen werden ausgeschlossen.
Glücklich ist, wer auf der richtigen Seite geboren wurde. Und umso mehr glaube ich, dass diejenigen, die das zufällige Glück der richtigen Geburt auf Seiten von Wohlstand und Sicherheit und auch womöglich Demokratie haben, dass die verpflichtet sind, sich an die Menschenrechte, an die Rechte, Rechte zu haben, die Hannah Arendt ja auch mit ihrer Flüchtlingserfahrung eingeklagt haben, dafür zu sorgen, dass die eingehalten werden und nicht nachzulassen, danach zu fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität, dafür, dass Sie hier gewesen sind und für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Freunde.
Und ich möchte noch einen Hinweis geben zu dem Buch von Steffen Mau, über das wir gesprochen haben. Es heißt Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Erschienen bei CH Beck in der Edition Mercator in diesem Jahr. 192 Seiten, kosten 14,95 €. Und das Thema Migration, Philosophie der Migration, Nationalstaaten, Grenzen, das werden wir im Auge behalten und versuchen, auch die italienische Philosophin Donatella di Cesare noch in die Debatte Der zweite Gedanke zu holen. In der nächsten Woche hören Sie hier erst einmal meine Kollegin Carla Spangenberg. Sie debattiert mit dem Autor Daniel Schreiber und mit dem Journalisten Jo Schück über Einsamkeit und Freundschaft, nicht nur in Zeiten der Pandemie. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken, sagt Natascha Freundel.